habe mich heute ein wenig an dem orientiert, dass wir Abendmahl feiern. Und werde manches sagen, was einige von euch schon lange wissen. Da sind auch Elemente dabei, wo nicht alle in der gleichen Art und Weise interessieren. Ich fühle mich in gewisser Art so geführt, jetzt diese Predigt heute so zu machen, hatte eine ganz andere vor. Aber es ist gut. Vom Schatten zur Wirklichkeit. Das Passa, Lamm und der hohe Priester. Was ist so, steht hinter diesem Titel. Ich habe vor 2 Jahren mit meinen Jahrgängern aus dem Laiblachtal einen Ausflug gemacht, unter anderem nach Straßburg. Und hier seht ihr ein Modell von Straßburg. Und ihr seht hier zum Beispiel diese überragende, diese Kathedrale. Ihr seht hier, man erkennt das vielleicht nicht so ganz, dieser Kanal, der die Innenstadt umgibt. Und ihr seht, ihr könnt euch da ein bisschen eine Vorstellung machen. Aha, so sieht diese Stadt aus, aber das ist nur ein Schatten von der Stadt, also nur was ganz Schwaches, ein Abbild, ein Modell. Wenn man dann selber in der Stadt ist und dann vor dieser Kathedrale steht und staunt oder über diesen Kanal, auf diesem Kanal mit Ausflugsbooten fährt und diese Häuser sieht und alles, dann spürt man die Wirklichkeit. Das ist wirklich ganz was anderes, in einer ganz anderen Kraft und Realität. Und so gibt es auch in der Heiligen Schrift etwas, wo die Bibel sagt, das, was ihr jetzt da seht und was jetzt praktiziert wird, ist nur ein Schatten. Aber der Schatten deutet hin auf eine Wirklichkeit, die im Himmel ist. Da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Ich blicke ein wenig zurück vom Schatten zur Wirklichkeit. Ihr kennt Abraham, Isaac, Jakob, der 2 Frauen hatte. Eine wurde ihm aufgedrängt, die andere hat er freiwillig und liebevoll genommen. Und mit denen hat er 12 Kinder. Und die, meine ich, bedeutendsten Kinder waren Levi und Juda, diese 2 Söhne. Und die haben eine ganz besondere Bedeutung. Die Nachkommen von Levi sind die Leviten, ist naheliegend, Levi, Leviten. Und zu denen gehören 2 bedeutungsvolle Männer, der Mose und der Aaron. Mose ist uns ein Begriff. Er ist der, der das Volk aus der Gefangenschaft herausgeführt hat. Aaron war der Bruder von Mose und der hatte dann die Aufgabe, die Nachkommen von Aaron, das waren die, die den Priesterdienst damals in diesem flexiblen Tempel, ich nenne das jetzt mal so, der aufgebaut werden konnte, abgebaut werden konnte, der durch die Wüste mitgetragen werden konnte. Nur er, Aaron und seine Nachkommen durften den Priesterdienst tun. Die anderen vom Stamm Levi, das waren dann sozusagen die Unterstützer, die Handlanger, die Gango für die Priester. Gangahola, Gangamacher, Gangaluga, Gangatur, das sind die Gango. Aber das war schon was Besonderes. Und dieser ganze Stamm Levi hat Gott gesagt, der Stamm, der soll mir allein gehören. Die hatten dann keinen Anteil im Land Israel und die sollten versorgt werden von den anderen Stämmen, damit sie ganz für den Dienst da sein konnten. Also war schon wichtig. Und jetzt kommt aber die Nachkommen von Juda. Das ist für euch manchmal sicher schon eine Bedeutung. Der Stamm Juda ist der Stamm, durch den der Messias kommen sollte. Von Juda kam dann David und von David kam Jesus Christus. Das ist diese Heilslinie, wie man da so sagt. Und der alte Bund, den Gott mit dem Volk Israel gemacht hat, nicht mit uns Heiden, nicht Juden, sondern nur mit Israel. Der hat begonnen bei Mose, bei dieser Gesetzgebung am Berg Sinai. Und der hatte von Anfang an ein Ablaufdatum, war nie gedacht, dass es für immer bleiben sollte. Er hatte ein Ende. Und mit Jesus Christus ist der Anfang eines neuen Bundes, in dem wir jetzt sind als Christen. Und der hat auch einen Anfang, aber der hat kein Ende. Dieser Bund hört nie auf. Warum? Auch zum Teil darum, weil Jesus Christus nie aufhört. Er lebt ewig, ewiger König, ewiger Priester. Und für solche, die das vielleicht noch wissen, diese Formulierung, Priester nach der Weise des Melchisedek, ohne Anfang, ohne Ende, ich gehe nicht näher darauf ein. Das ist so ein Überblick. Und jetzt, was hat das mit Schatten und Wirklichkeit zu tun? Vom Schatten zur Wirklichkeit. Ihr seht hier ein Bild, man sieht, da ist ein Schatten. Und wir wissen selbstverständlich, der Schatten ist nicht das Eigentliche, nicht das Bedeutungsvolle, die Wirklichkeit. Zeigt nur, dass etwas da ist, was wirklich existiert. In dem Fall sind es diese zwei Kinder. Das ist die Wirklichkeit. Und jetzt wird das verglichen, der alte Bund mit dem Priesterdienst, mit dem Tempel. Ich nenne jetzt einfach dieses Wort Tempel, Hütte der Zusammenkunft, Stiftshütte, hieß es früher, bevor Salomo Gott einen Tempel baute und so weiter. Ich sage jetzt einfach Tempel. Und das war der alte Bund ist quasi wie ein, ich zeige euch, dass da etwas Größeres noch kommt. Etwas, wo denn die Wirklichkeit ist. Und darum, die Wirklichkeit ist dieser neue Bund. Das heißt, all die Opfer, all die Priester, all diese Funktionen, das Haus, das hier gebaut wurde mit einem großen Vorhof, und mit einem Heiligtum, wo nur die Priester hineingehen durften, und einem kleineren Teil, dem Allerheiligsten, wo nur ein ganz bestimmter Priester, nämlich der Hohepriester, einmal im Jahr hineingehen durfte. Ihr habt sicher schon gehört, man hört das heute noch in Israel, Yom Kippur. Das ist der große Versöhnungstag. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester mit Blut hinein in das Allerheiligste, um quasi die Sünden des Volkes zu sühnen. So war es im Alten Bund. Wir gehen da ein bisschen näher darauf ein. Im Hebräerbrief Kapitel 8 heißt es, und Hebräerbrief ist hier ein ganz ein unwahrscheinlich aufschlussreicher Brief, wenn es um das Alte und um das Neue geht. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, er meint Jesus Christus, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Hier schon einfach dieser Hinweis. Wir im Neuen Bund haben einen ganz realen, eine Person, die die Funktion eines hohen Priesters hat. Und der ist nicht in einen irdischen Tempel hineingegangen, sondern der ist hineingegangen in den Himmel, ist vor dem Thron Gottes erschienen mit seinem eigenen Blut und hat die Sühne für uns vollbracht. Und das wird dann verglichen, hier gibt es eine irdische Wirklichkeit, eine irdische Ding, über dieser Tempel, das Sichtbare. Aber das ist nur ein Schatten von dem, was im Himmel ist. Gott geht quasi her und sagt, schau mal, ich liefere euch ein Modell, damit ihr ein bisschen eine Ahnung habt, was im Himmel passiert ist durch Jesus Christus. Ihr habt hier ein kleines Modell. Jetzt könnt ihr euch das besser vorstellen. So wie der hohe Priester ins Allerheiligste hineingegangen ist, so ist Jesus Christus mit seinem eigenen Blut vor dem Thron Gottes erschienen und hat für uns die Sühne bewirkt und steht jetzt immer noch und ewig, weil er nicht stirbt, für uns als Fürsprecher vor Gott, als Beispiel. Schatten, hohe Priester, die dann immer wieder ersetzt werden mussten, die sind ja alle auch gestorben. Ich habe gelesen, in der Geschichte Israel hat es wahrscheinlich um die 84 Hohenpriester gegeben. Und im Neuen Bund ein Hohepriester, der nicht stirbt, der nicht immer wieder Opfer bringen muss, der nicht einmal für sich selber ein Opfer bringen musste. Der hohe Priester im Alten Bund musste für sich selber ein Opfer bringen, denn er war auch ein Sünder. Der hohe Priester Jesus musste für sich selber kein Opfer bringen. Diese Priester des Alten Bundes dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen. Das heißt, all das, was damals Gott mit dem Volk Israel an Ritualen, an Formen, wie man Gott dient und so weiter gegeben hat, ist ein Abbild und ist mit dem neuen Bund kraftlos geworden, unnütz geworden. Denn die Wirklichkeit ist das, was Jesus getan hat. Und damit wirst du nirgends im Neuen Testament irgendwelche alttestamentliche Vorschriften bezüglich dieses Priesterdienstes sehen, sondern wir haben einen hohen Priester und wir sind alle Priester Gottes. Später noch ein paar Details dazu. Vom Schatten zur Wirklichkeit. Damals in der Wüste, da haben sie ein nach Gottes Anweisung, ein großartiges, ein Zelt, jawohl. Und da gab es einen Vorhof mit weißen Leinen. Es gab hier diesen Brandopferaltar. Es gab Vorbereitung, wo man Opfer bringen konnte. Es gab Wasser für den Priesterdienst. Und es gab dieses Gebäude, das flexibel war, dass man abbauen konnte. Und erst später ist dann aus diesem Vorbild ein Tempel entstanden. So hat das dann so, wenn es aktiv war, da war das Brandopfer morgens und abends, wurde ein Brandopfer geopfert. Da sind Priester, die Opfer, die den Menschen bringen, sie allein durften sie opfern. Hier war des Tages eine Rauchsäule über diesem Zelt der Zusammenkunft, um deutlich zu machen, Gott ist da und Gott führt. Und wenn die Rauchsäule sich erhob oder sich bewegte, sind sie auch aufgebrochen und in der Nacht war das eine Feuersäule. Also das war so in der Art und Weise, können wir uns das vorstellen. Und dann, wenn man diese Decke wegnimmt, die aus verschiedenen Fellen war, wenn man die Decke wegnimmt, dann sieht man das innere Gebäude. Hier das Heiligtum und hier das Allerheiligste. Ich gehe jetzt auf weitere Sachen nicht ein. Ich glaube, wichtig ist für uns, einfach zu sehen, ja, es gibt das Heiligtum, da durften nur Priester hinein. Wir denken zum Beispiel an Zacharias, von dem wir an Weihnachten immer hören. Der durfte hineingehen in dieses Heiligtum, um zu räuchern. Und da hinten der Teil, wo man nur einmal im Jahr der hohe Priester hineingehen durfte. Und jetzt gibt es noch etwas anderes, wo wir jetzt ein bisschen stehen bleiben wollen, nämlich das Lamm, das Passalamm. Ihr erinnert euch daran, Gott hat dem Pharao 9 Plagen gegeben, damit er endlich Israel ausziehen lässt. Immer hat er gesagt, okay, ihr dürft gehen, aber dann wird alles wieder zurückgenommen. Und dann hat Gott gesagt, die letzte Plage wird so sein, dass ich durch das ganze Land Ägypten gehe und in jedem Haushalt den Erstgeborenen töten werde. Und zu seinem Volk hat er gesagt, wenn ihr davon verschont bleiben wollt, müsst ihr ein makelloses Lämmlein schlachten. Ihr müsst das Blut an die Seitenpfosten der Türen geben und an die obere Pfosten der Türen. Ihr müsst drinnen mit bitteren Kräutern, mit ungesäuertem Brot, das Lamm ganz verzehren und wenn es zu groß sein sollte, ladet Nachbarn dazu ein. Und dann hat er gesagt, und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Also hier ging ein Todesengel durch das Land Ägypten und überall, wo dieses Blut nicht zu sehen war, ist der Erstgeborene in diesem Haushalt getötet worden. Wenn ich das Blut sehe. Die Bedeutung des Blutes Jesu ist etwas ganz Zentrales. Manche sagen, was soll denn das? Ist das ein rachsüchtiger Gott, der nur Blut sehen will? Aber die Dinge sind in der Heiligen Schrift einfach so formuliert, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und Gott sagt, im Blut ist das Leben. Das ist für uns ja auch nachvollziehbar. Wenn man sich die Adern aufschneidet, das Blut rausgeht, stirbt man. Im Blut ist das Leben. Und darum muss jemand für die Sünde sterben, muss das Blut vergossen werden. Das ist ein Prinzip, wo sich durch die ganze Heilsgeschichte hindurchzieht. Und jetzt kommt diese große Bedeutung von diesem Opferlamm, von diesem Passahlamm, diesem Blut, das Jesus Christus vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünde. Billiger geht's nicht. Einfacher geht's nicht. Der Preis für die Sünde legt Gott fest und das heißt, du hast dein Leben verwirkt. Und wenn jetzt einer die Fähigkeit hat, für mich an seiner Stelle zu sterben, für den Sünder, dann geht der Sünder leer aus. Und stellt euch mal vor, da waren ja ganz verschiedene Leute in diesen Häusern drin. Kinder, Alte, gute Menschen, schlechte Menschen, solche, die ganz klein in ihrem Glauben waren und sich vielleicht gefürchtet haben, kommt er doch. Ganz unterschiedlich. Was war der Grund, dass der Todesengel nicht hineinging und richtete? Hat das irgendwas mit ihrem Tun zu tun, also Werke? Nein. Hat das irgendwas mit der Qualität, wie sie leben, mit Gott zu tun? Nein. Es hatte nur damit zu tun, dass sie Gott glaubten und das Blut so verwendet haben. Lieber Christ, warum wird Gott dich nicht richten? Musst du großen Glauben haben? Musst du perfekt sein? Musst du irgendetwas leisten? Oder genügt Glaube allein an das, was Jesus getan hat? Es genügt. Und wir wissen alle, wir haben unsere Phasen auch im Glauben. Wir sind nicht perfekt. Es gibt Tage, vielleicht auch Stunden, vielleicht auch Monate, vielleicht auch Jahre, wo wir unsere eigenen Wege gehen, möglicherweise. Gott hält die Tür zu seinem Haus nach wie vor offen durch das, was Jesus getan hat. Und ich finde es so etwas Großartiges. Ich darf in meinem Herzen zur Ruhe kommen und wissen, ich habe Frieden mit Gott. Ich bin angenommen vor Gott, unabhängig von meiner Leistung oder von meinem Defizit. Allein Kraft des Blutes Jesu. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschont an euch vorübergehen. Das Wort Passa hat eben auch diese Bedeutung vom Sinn her, dass man über eine Sache darüber hüpft oder dass man eben vorübergeht. Das bedeutet Passa. Und darum heißt es Passa. Und wir kommen nicht ins Gericht durch den Glauben an Jesus Christus, durch den Glauben an sein Blut. Schatten, das Lamm, das Passalamm, das damals geschlachtet wurde. Wirklichkeit, Jesus, der für uns gestorben ist. Das Blut damals an den Türpfosten, das Blut heute, das wir für uns in Anspruch nehmen, als Menschen, die zu Christus gehören. Und durch das Blut des Lammes Ruhe bekommen, Frieden haben, befreit sind. Das ist die Wirklichkeit. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, dass, was der Preis für diesen Loskauf war. Israel konnte erst nach diesem Opferlamm, Passalamm, aus Ägypten ausziehen und wurden befreit von der Sklaverei. Ebenso ist für uns auch ein Passalamm geschlachtet worden, Jesus Christus. Und wir können ausziehen aus einer Vergangenheit, wo wir versklavt sind. Was ist der Preis? Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Und das ist das Entscheidende. Die Sündlosigkeit Jesu, die totale Hingabe Jesu, der völlige Gehorsam Jesu hat ihn allein befähigt, ein Opfer für die Ungehorsamen zu bringen und die Ungehorsamen zu Gerechten zu machen. Makellos. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Ende der Zeit, als Jesus kam vor 2000 Jahren. Durch ihn, durch Christus, durch sein Blut, habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Wir glauben an Christus und wir verbinden unseren Glauben mit dem Vater im Himmel, unserem Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Der Glaube an Christus gibt uns Zuversicht, dass wir einmal bei Gott sein werden und ihn sehen werden. Und dass wir mit Gott auf dieser Erde rechnen dürfen. Er, Jesus, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde. Und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Ah, ich finde es ein großartiger Text. So wie das Passalam die Grundlage war, dass sie anfangen konnten, aus der Sklaverei der Ägypter herauszukommen, um frei zu werden, um Gott zu dienen. So hat Jesus Christus uns durch sein Opfer befreit von der Macht der Sünde, von der Macht des Satans, von der Macht dieser Welt, dass wir frei werden, endlich anfangen können, unser Leben so zu gestalten, wie Gott will. Und wir wissen alle, das geschieht sehr bruchstückhaft. Wir wissen alle, das ist mit Konflikten versehen. Wir wissen alle, das ist nicht, ich gehe einfach raus und nie wieder. Nein, so ist es nicht. Aber der Weg sollte klar sein. Ich bin errettet, damit ich anfangen kann, das zu verwirklichen, was Gott sich gedacht hat, als er uns Menschen gemacht hat. Und dass wir immer mehr das Bildnis Jesu haben. Und es gibt immer, solange wir leben, die Option, wieder umzukehren, wieder neu anzufangen. Das Lamm, das Blut Jesu ist die Garantie dafür. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr dumme Dinge gemacht habt oder was auch immer, dann könnte im Herzen der Gedanke kommen, verspielt. Jetzt kann ich nicht mehr. Ist das die Stimme Gottes? Nein, nein, das ist der Teufel, der dich zuerst verführt und sagt, mach das, du jenes und so weiter und so fort. Und dann sagt er, Edge, vorbei, du kannst nicht mehr. Tatsache ist, dass wir allein durch eine neue Begegnung mit Gott auch neu anfangen können und dass das Blut Jesu uns diese Türe zu Gott alle Zeit offen hält. Und nur in der Begegnung mit ihm bekommen wir dann neue Kraft und Motivation, einen neuen Weg zu gehen. Schaut mal, zurückgekehrt zum Hirten, zum Beschützer. Das ist eine Bezeichnung für unser Leben mit Gott. Wir haben einen, der uns führt, der uns versorgt. Wir haben einen, der über uns wacht, der da ist. Ich möchte noch ein paar Gedanken zum Hohenpriester sagen. So in der Art und Weise hat der hohe Priester seine heiligen Kleider angehabt. Er wurde speziell mit verschiedenen, das ist das Ephod, also ein Brustgewand. Und was ich darauf hinweisen möchte, hier sind 12 Steine, 12 Edelsteine. Jeder Stein symbolisiert ein Stamm Israels. Und somit hat dieser hohe Priester ständig in die Gegenwart Gottes hinein diese Erinnerung, wenn man so sagen will, an das Volk Israel getragen, gehabt. Und so ist Jesus unser hohe Priester, der ständig vor dem Thron Gottes ist und der mit Gott über uns redet, uns vertritt. Und wie der Hebräerbriefschreiber sagt, er lebt immer da und kann uns bis aufs Äußerste erretten und vertreten vor Gott. Ich finde allein diese Tatsache, dieses Bild, da ist einer, der vertritt mich vor Gott. Damals Israel, heute wir als Christen. Wir werden durch den hohen Priester Jesus Christus vor Gott vertreten. Und wir haben einen Fürsprecher bei Gott, Jesus Christus, den Gerechten. Das ist der Dienst des hohen Priesters. Und wir haben hier dieses Räucherfass. Räuchern im Alten Bund war immer mit Symbol für Gebete. Da betet einer für uns. Und eben einmal im Jahr durfte er hier hineingehen. Und jetzt kommt ein Bild, wo die Stirnseite weggenommen wurde. Und hier seht ihr den hohen Priester und ein Abbild der Bundeslade. Zwei Cherubime, die sich einander zuwandten, sich mit den Flügeln berührten. Und da unten waren verschiedene Dinge, die Gesetzestafel, Manna und ein Stab von Aaron, der Mandelblüten trug. Und hier auf diese Bundeslade brachte der hohe Priester einmal im Jahr Blut eines Opfers, um das Volk mit Gott zu versöhnen. Und jetzt hört, was der Hebräerbrief sagt. Jesus ist mit seinem eigenen Blut hineingegangen in das Allerheiligste und uns mit Gott zu versöhnen. Und ihr seht hier diesen Vorrang, Vorhang. Ihr erinnert euch doch, als Jesus starb, ist der Vorhang des Tempels von oben nach unten zerrissen. Unglaublich! Jetzt ist plötzlich der Zugang zum Thron Gottes, das ist ein Symbol für den Thron Gottes, frei geworden für jeden, der an Jesus glaubt. Boah. Das sind nur ein paar Gedanken. Und dieser Zugang bleibt offen für immer und ewig. Hebräer 10 macht es ganz deutlich. Wir haben diesen Zugang und wir dürfen mit Freimütigkeit hinzutreten zu diesem wunderbaren Gott. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Das ist jetzt die Wirklichkeit. Das Alte war nur ein Vorschatten. Die Wirklichkeit ist Jesus. Wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten? Die Hebräer hatten damals eine ganz schwierige Situation und sie standen in Gefahr, wieder zurück zum Judentum zu gehen. Und darum sagt Paulus, schaut mal, wie viel besser ist doch das, was Christus vollbracht hat, als dieser ganze alttestamentliche Gottesdienst. Wir haben was Besseres, was Größeres, was Herrlicheres. Etwas, was nie endet, was immer bleibt, was kraftvoll ist, nicht erneuert werden muss. Einmal und für immer hat uns Christus mit seinem Opfer vollkommen gemacht. Jesus ist nicht ein hoher Priester und jetzt kommt ein neuer Gedanke hinein. Den möchte ich euch gerne noch nahe bringen. Nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem Unterschied, entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade widerfahren lässt und wir zu Recht der Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hörte den Klang in diesen Versen, diese Botschaft, du gehst nicht vor den Gerichtsthron, du gehst vor einen Gnadenthron, wenn du in den Himmel hineingehst. Da ist keiner, der dich rausjagt und der sagt, so nicht. Sondern da ist einer, der sagt, ich verstehe dich, ich bin selber Mensch gewesen. Ich weiß, wie schwer es ist, gehorsam zu sein. Ich kenne die ganze Palette der Versuchungen, die du auch erleben könntest. Ich verstehe dich. Und weißt du, ich glaube, du weißt es ja selber, wenn du bestimmte Dinge in deinem Leben durchmachen musstest, dann hast du plötzlich eine ganz andere Empfinden, wenn Menschen Ähnliches durchmachen. Und genauso ist es mit Jesus. Er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Und jetzt lädt dich die Heilige Schrift, der Heilige Geist, lädt dich ein. Komm, zu dem kannst du kommen, wie du bist. Er kennt dich, er versteht dich. Es ist ein Thron der Gnade, kein Richterstuhl. Und wenn du Hilfe brauchst, in deiner Not als Christ, in deinen Kämpfen, in deinen Defiziten, in deinen Herausforderungen, wo du nicht weißt, wie soll denn das gehen? Was auch immer, der Gott aller Gnade hat für dich jede Gnade zu jeder Zeit, in jeder Situation zur Verfügung. Und hier werden wir eingeladen, lasst uns doch vor diesen Thron treten. Zur rechten Zeit, Wir bekommen Hilfe. Nicht immer gleich, nicht immer sofort, nicht immer so, wie wir das meinen. Aber ich fürchte, wir haben am Anfang das Lied gesungen, welcher Freund ist unser Jesus. Da gibt es ja eine Strophe, wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Das lasse ich jetzt aus, Vertiefungsfragen. Ist dein Herz bei dem Gedanken an deine Annahme bei Gott, ohne Leistung, nur durch deinen Glauben, in Christus und seinem Blut zur Ruhe gekommen? Bist du zur Ruhe gekommen? Nicht, weil du denkst, wie super du bist, sondern vielleicht deshalb, weil du denkst, wie ist das möglich, dass ein Mensch wie ich wirklich zu Gott kommen darf, das Trennende weg ist. Die Sünde ist ja wirklich das Trennende. Das ist das Schlimme an der Sünde. Sünde trennt uns von Gott. Jesus hat diese Sünde hinweggenommen und plötzlich haben wir wieder Beziehung. Und Gott kann uns seine Gnade und seine Liebe in einer Art und Weise schenken, wie es vorher nicht möglich war. Bist du zur Ruhe gekommen? Allein durch das Opfer Jesu. Und das Zweite, in Christus hast du einen Hohepriester, der dich kennt, versteht, barmherzig mit dir umgeht und zu dem du ohne Scheu jederzeit mit deinem Anliegen kommen darfst, Herz ausschütten. Willst du das noch mehr nutzen? Eine Minute, wo du über diese zwei Fragen nachdenken kannst. Ich bete dann zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir werden vielleicht der Ewigkeit staunen über das, was du vollbracht hast. Wir danken dir und beten dich an, dass du für uns gekämpft, gelitten, für uns gestorben bist. Und unser Herz ist voller Staunen, wie vollkommen deine Erlösung ist. Wir danken dir, Vater im Himmel, für deine Barmherzigkeit, für deine Gnade, für deine Treue, für deine Kraft, uns Menschen, die zu dir gehören und doch immer wieder Kinder sind, die dir Sorgen machen, dass du uns erträgst, uns nicht hinauswirfst, uns deine Liebe nicht kündigst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dieser wunderbare hohe Priester bist, der sich immer für uns einsetzt und uns bis aufs Äußerste zu retten vermag und dessen Fürsprache ein solches Gewicht hat. Danke, dass wir durch deine Wunden Frieden haben dürfen. Danke, dass du so bist, wie du bist. Hilf uns, Herr. Du uns kennst heute Morgen, weißt, wo Ketten sind, weißt, wo Sorgen sind, weißt, wo Verhärtung ist, weißt, wo Dunkelheit ist, weißt, wo Ängste sind. Alles ist für dir offenbar und jederzeit dürfen wir zu dir kommen. Und bei dir allein ist die Hilfe, die wir brauchen. So schenk, dass wir kommen und von dir uns helfen lassen. Herr, diese schwachen Worte an diesem Morgen, offenbare du die Großartigkeit, Einzigartigkeit deiner Erlösung uns allen immer wieder neu, bitte. Amen.